Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Wish von Chris Buck und von Vera Sandthorn. Disney feiert 100. Geburtstag und befindet sich zugleich mitten in einer tiefen Krise. Wish verneigt sich zum Jubiläum vor den Disney-Klassikern, die zahlreich zitiert werden. Darüber hinaus ist dieser 62. Film der sogenannten Meisterwerke-Reihe auch der Versuch, die Faszination für Disney nicht nur aus der Erinnerung herzuholen, sondern auch eine neue Geschichte mit neuen Bildern zu etablieren, um ein neues Publikum zu begeistern. Mit den Songs gelingt das schon mal nicht, denn diese sind so generisch, so langweilig, so lustlos produziert, dass sie kaum der Rede wert sind. Über die Ästhetik lässt sich kaum Besseres sagen. Ja, man orientiert sich ein bisschen an den alten Zeichentrickfilmen mit den mit Wasserfarben gemahlenen Hintergründen, aber man kann hier doch deutlich konstatieren, dass wir es nicht mit originellen Animationen zu tun haben. Man registriert, es handelt sich um einen Disney-Film, da sind die knolligen Nasen für die komischen und alten, die jungen und schönen erhalten zarte Nasen, wie sie nur der Beauty Doc produzieren kann. Große Augen sehen wir mit viel Weiß und einen Henri Quatre-Bart für den Bösewicht. So war es ja eigentlich immer bei Disney. Aber eine interessante neue Figurenschöpfung gibt es nicht. Ein paar beiläufige Putzigkeiten erscheinen und dann gibt es noch einen kleinen Stern aus dem Reich der Wünsche, der eher wie ein Emoji wirkt. Auch möchte man eine neue Geschichte, ein neues Märchen etablieren. Das aber gerät sehr, sehr umständlich. So ist es auch, dass der Film wenig handlungsgetrieben ist, sondern vor allem ein Erklärfilm ist. Gegenseitig müssen sich die Figuren erklären, was als nächstes zu tun ist, damit es auch dann der Zuschauer begreift. Wir sind auf einer Insel fernab von allem, auf der ein merkwürdiger König herrscht, der zaubern kann, der ein gütiger König zu sein scheint. Aber es gibt da ein Problem. Die 17-jährige Asha ist kurz vor ihrem 18. Geburtstag und bald wird auch sie das tun, was alle Bewohner auf dieser Insel tun. Sie wird ihren Wunsch, ihren großen Wunsch, den sie fürs Leben hat, dem König übergeben. Jedoch ist es so, dass sobald man diesen Wunsch übergeben hat, man ihn auch vergisst. Und der König wird dann irgendwann vielleicht, in ein paar Wochen, in ein paar Jahren oder möglicherweise auch gar nicht, diesen Wunsch realisieren. Dadurch aber, dass man nicht mehr weiß, was man sich eigentlich gewünscht hat, lebt man eigentlich recht fröhlich dahin. So wird uns zumindest diese Gesellschaft vorgestellt. Manchmal geht es rasch mit der Wunscherfüllung, aber bei Aschers Großvater, da dauert das doch sehr lang. Denn dieser Großvater wird 100 Jahre alt, also genauso alt wie Disney, und noch immer ist sein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen, weshalb Ascher den König Magnifico treffen will, um ihn zu überreden, dass er nun Großvaters Wunsch erfüllt. Aber plötzlich zeigt der König sich von einer anderen Seite, von einer sehr autoritären Seite. Er sei nicht daran interessiert, diesen Wunsch zu erfüllen, denn dieser Wunsch sei gefährlich. Und überhaupt erfülle er gar nicht viele Wünsche, offenbart sich dann bald. Es ist also so, dass die Bewohner immer wieder zusammenkommen und für einzelne Personen werden Wünsche wahr, während die Masse einfach akklamierend den anderen zur Seite steht. Wir sind hier in einer Konstellation, wie wir sie eigentlich kennen, aus beispielsweise Castingshows, wo der Wunsch für den einen oder anderen Kandidaten in Erfüllung geht. Asher bemerkt also, dass es gar nicht darum geht, alle glücklich zu machen, sondern dass der König wohlbewusst auswählt, welcher Wunsch erfüllt wird, vor allem die, die ihm dienlich sind. Wenn sich da eine Frau wünscht, die beste Schneiderin der Insel zu werden, dann kann das dem König ja nur helfen. Wir haben es hier also mit einer Konstellation zu tun, die man als eine Mischung aus Planwirtschaft und Ständegesellschaft beschreiben kann. Aber dieser diese Planwirtschaft ist nicht dem Prinzip der Gleichheit verpflichtet. Und dies ist in der Tat ein misslicher Zustand. Wir werden darauf aber noch einmal zurückkommen, was es denn eigentlich bedeutet, Wünsche abzugeben. Sprechen wir zunächst über die Grundkonstellation. Es gibt zwei Muster in Disney-Filmen für gewöhnlich. Entweder geht es darum, dass man in die Fußstapfen der Autorität tritt, zum Beispiel in die Fußstapfen des Vaters, das kennen wir aus Bambi oder aus Der König der Löwen. Oder das andere Muster ist, dass man gegen Widerstände, beispielsweise gegen den Wunsch des Elternhauses, ankämpft, um seinen eigenen Weg zu gehen, gegen irgendeine Autorität sich stellt. Denken wir beispielsweise an Prinzessin Jasmin in Aladdin, die das Gesetz ändert, um nicht einen Prinzen heiraten zu müssen. Diese zweite, die nennen wir sie Empowerment-Konstellation, finden wir in Wish wieder. Asha begehrt auf und sie wird schlussendlich zu einer neuen Herrscherin werden, wenn sie den König verbannt hat und die Wünsche an die Bevölkerung zurückgegeben hat. Nicht die Erfüllung der Wünsche, sondern nur die Wünsche gibt sie an die Bevölkerung zurück. Die Hierarchie bleibt erhalten. Wir haben eine neue Herrscherin und diese Asha erhält sogar einen Zauberstab, um die Bürger bei der Wunscherfüllung zu unterstützen. Es geschieht hier das Gegenteil, also wie am Ende von Harry Potter, wo der mächtige Zauberstab weggeworfen wird, weil nicht ein Einzelner die Macht über so viele Menschen haben soll. Disney bleibt sich also treu und wir können uns fragen, ob Asha wirklich die glanzvolle Alternative zu dem furchtbaren König Magnifico ist. 96 Minuten lang ist der Film, aber es dauert, bis die Revolution ihren Lauf nimmt. Es muss erst einmal ein kleiner Stern aus dem Himmel auftauchen, der Tiere zum Sprechen bringt, der versucht, Asha zu helfen, so dass sie dann gemeinsam die Macht des Königs brechen können, um die Wünsche freizugeben. Wish wartet mit einer unnötig komplizierten Konstruktion auf, in ellenlangen Erklärungen versucht der Film, das Herrschaftsverhältnis und die Macht über die Wünsche und deren Rückeroberung plausibel zu machen, um am Ende nur eines anzubieten: Chancengleichheit. Hieran zeigt sich, wie nicht nur jedes utopische Denken derzeit fehlt, auch ist dies ein Sinnbild für eine vermeintlich revolutionäre Politik. Man steckt dieser Tage die Köpfe zusammen, konferiert und diskutiert, um am Ende auf ein Transparent für eine Demonstration oder auf ein Wahlplakat Begriffe wie Gerechtigkeit oder Chancengleichheit zu schreiben. Ähnliches beobachten wir bei linksliberalen bürgerlichen Diversity-Bestrebungen. Das eigentliche Ausbeutungsverhältnis wird nicht einmal angesprochen, nur jeder soll in diesem die gerechte Chance haben, gleich viel ausgebeutet zu werden. Und so passt es im Grunde ganz gut, dass es in einem Song heißt: Boom, did we just blow your mind? Well, I've known the entire time, when it comes to the universe, we are all shareholders, also wir sind alle Aktionäre, get that through your system, no matter where you end or start, we are all each other's counterparts, if you really wanna know just who you are, I'm a star. Auch hier das Castingshow-Versprechen, ein Star zu werden, wenn man sich nur recht bemüht. Aber dies ist kein Song aus dem Munde des Königs, sondern das ist schon die empowernde Musik, die uns zur Revolution antreiben soll. Und damit sind wir beim Problem der Meritokratie angekommen, wo es heißt Eigenverantwortung, Anreize, Chancengleichheit. Nichts ist dagegen zu sagen, dass man sich anstrengt und mitunter zahlt sich Fleiß auch aus. Ausgeblendet wird jedoch, dass im Kapitalismus Fleiß alles andere als ein Erfolgsgarant ist. Individuell mag das für den einen oder anderen gelten, dass der Fleiß, das Talent und all das sich so entwickeln konnten, dass sich es gelohnt hat, die Anstrengung, und man großen Erfolg hat. Aber für alle ist das grundsätzlich nicht vorgesehen. Das ist die systemisch bedingte Ungleichheit, die man nicht ignorieren kann. Das liegt an dem so gern propagierten Wettbewerb und an den sich widerstreitenden Interessen, beispielsweise dem Grundinteresse, dass das Kapital möglichst geringe Löhne zahlen will, um hohe Profite zu machen, während die Lohnempfänger, also jene, die die Arbeitskraft verkaufen müssen, darauf eigentlich hoffen, hohe Löhne zu bekommen. Und damit mindert sich aber der Profit der Kapitalisten. Was ist falsch, könnte man jetzt fragen, am Wettbewerb? Nun, der Wettbewerb, wir kennen es aus dem Sport, produziert laufend Verlierer. Er produziert mehr Verlierer als Gewinner. Das heißt, eine solidarische Gesellschaft ist so gar nicht möglich. Selbst wenn sich auch alle gleich gut anstrengen würden, dann kann ja immer nur einer der Chef sein. Was Disney geflissentlich ignoriert, ist, dass wenn die Wünsche der Bürger alle in Erfüllung gehen würden, wir es mit ausgemachten Konflikten wohl zu tun hätten. Denn wir wissen zwar nicht, was jeder einzelne Bürger sich wünscht, aber wir können davon ausgehen, dass Wünsche generell nicht alle miteinander vereinbar sind. Wenn sich der eine einen Privatjet wünscht, ist das das Problem vieler anderer. Oder wenn einer hofft, ein erfolgreicher Fabrikbesitzer zu werden, bedeutet das, dass er darauf baut, dass sehr viele für ihn arbeiten, die dann schon mal nicht Fabrikbesitzer sein können. Der Philosoph Michael Sandel hat in seinem großartigen Buch Das Ende des Gemeinwohls das Elend der Meritokratie aufgezeigt. Denn er kann uns auch erklären, dass die Meritokratie nicht nur laufend Verlierer produziert, sondern auch das Unglück in einer solchen Meritokratie wächst, weil plötzlich die Menschen nur noch sich selbst verantwortlich machen können dafür, wenn es bei ihnen nicht so gut läuft. Sie selbst können ja nur dran schuld sein, wenn es Disziplin, Fleiß und Leistung ist, die sie nach vorne gebracht haben. Und so heißt es sinngemäß dann auch in den Songs, dass man nicht aufgeben soll, dass man immer weitergehen soll, selbst wenn man am Boden liegt. Der Grundkonflikt, der doch in Wish aufgetan wird, den sollten wir noch einmal neu betrachten. Ja, wir haben es hier mit einem autoritären König zu tun, der keine Berufsfreiheit lässt und der entscheidet, wer das große Los gezogen hat. Tatsächlich spiegelt diese Konstruktion sehr gut unsere Realität wider, nur gibt es da keine einzelne Person, die auswählt, wer Erfolg hat und wer nicht. Man kann zwar seine individuellen Chancen erhöhen, man kann ein bisschen mithelfen, aber der wirkliche Aufstieg ist nur wenigen vergönnt und das Glück ist eine entscheidende Komponente. Und dann hat man vielleicht das große Los gezogen oder auch nicht. Aschas Herrschaft ändert daran nichts. Das Dilemma der konfligierenden Wünsche kann sie nicht auflösen. Wünsche sind egoistisch. Und Ascha erfüllt nicht einfach alle Wünsche, sie hilft nur, wie ein Sozialstaat ausgestattet mit Bildungschancen etc. ein bisschen, dass diese sich möglicherweise, wenn man dann auch wirklich will, erfüllen. Was bedeutet, wer seinen Wunsch nicht realisieren kann, der ist selbst schuld. Und damit sind wir ganz bei der Wettbewerbsideologie, die auch bedeutet, dass der Reichtum des einen auf der Armut vieler basiert. Verlierer sind also vorgesehen. Ascher etabliert also das, was wir ohnehin überall vorfinden, eine Meritokratie. Blicken wir aber jetzt zum Schluss noch einmal philosophisch auf den Film und denken über das Wünschen noch einmal nach. Das Kino ist eine Wunschmaschine, eine Wunscherfüllungsmaschine vielleicht auch. Alles ist da möglich. Disney lebt aber davon, dass wir unsere Wünsche da hineintragen, dass unsere Wünsche wieder neu entfacht werden, dass wir eingebläut bekommen, dass wir wieder aufstehen sollen, wenn wir am Boden liegen, dass es immer weitergehen kann und wir erfolgreich werden können, dass wir Stars sein können. Das Wünschen, das Wollen ist also etwas ganz Entscheidendes für den Erfolg von Disney. Und nun haben wir es hier mit den Inselbewohnern zu tun, die ihre Wünsche abgeben und damit die Wünsche vergessen. Das heißt, sie sind in gewisser Weise wunschlos glücklich, nicht im Sinne eines Überschwangs, aber sie sind doch mit ihrem Dasein so an sich nicht völlig unzufrieden. Wäre dann nicht Usher, die mehr vorhat und die eigentlich dieses Disney-Motiv auf diese Insel bringt. Das führt uns zu dem Philosophen Arthur Schopenhauer und sein monumentales Werk »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Für Schopenhauer bestand das Dasein aus Leiden. Seine Weltsicht war äußerst pessimistisch, aber wohl begründet. Er sagt, alle Befriedigung oder was man gemeinhin Glück nennt, ist eigentlich und wesentlich immer nur negativ und durchaus nie positiv. Es ist nicht eine ursprünglich und von selbst auf uns kommende Beglückung, sondern muss immer die Befriedigung eines Wunsches sein. Denn Wunsch, das heißt Mangel, ist die vorhergehende Bedingung jedes Genusses. Mit der Befriedigung hört aber der Wunsch und folglich der Genuss auf. Daher kann die Befriedigung oder Beglückung nie mehr sein als die Befreiung von einem Schmerz, von einer Not. Und dies aber hält nicht lange an. Für die Poesie, sagt Schopenhauer dann auch, die Poesie führt ihren Helden durch tausend Schwierigkeiten und Gefahren bis zum Ziel. Sobald es erreicht ist, lässt sie schnell den Vorhang fallen. Denn es bliebe ihr jetzt nichts übrig, als zu zeigen, dass das glänzende Ziel, in welchem der Held das Glück zu finden wähnte, auch ihn nur geneckt hatte und er nach dessen Erreichung nicht besser daran war als zuvor. Und diese Konstellation kennen wir beispielsweise aus Disney-Filmen, dass am Ende beim Happy End alle glücklich sind. Schopenhauer würde fragen, ja, aber wie lange denn? Er sagt, jeder unmäßige Jubel beruht immer auf dem Wahn, etwas im Leben gefunden zu haben, was gar nicht darin anzutreffen ist, nämlich dauernde Befriedigung der quälenden, sich stets neu gebärenden Wünsche oder Sorgen. Für Schopenhauer gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man doch ein bisschen dieses Leid abschwächen kann. Da ist zum einen die Askese, also der bewusste Verzicht, die Verweigerung des Wunsches, des Willens. Also etwas, was wir durchaus beobachten können in Wish, wenn dort die Wünsche abgegeben werden. Das wäre eine hochinteressante Konstellation, aus der man vermutlich einen sehr schönen Film machen könnte. Aber Disney wäre dazu selbstredend nicht in der Lage. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Man kann sich mit der Kunst beschäftigen. Man kann sich in der Kunst versenken und kann dort tatsächlich entlastet werden vom Wollen. Wir hören Musik, wir genießen diese Musik, aber wir wollen in dem Moment nichts. Wir sind nicht darauf erpicht, jetzt das nächste Ziel zu erreichen, nur um dann festzustellen, wir müssen ein weiteres Ziel erreichen und so weiter und so weiter. Aber nur wenigen Leuten, sagt er, ist es offenbar vergönnt, sich dem zu öffnen, beziehungsweise ist das Menschenbild auch ein sehr pessimistisches bei Schopenhauer, dass er sagt, viele lenken sich mit irgendwelchen Nichtigkeiten ab, versuchen in irgendeiner Weise durch den Tage zu kommen, öffnen sich nicht der großen Kunst, lassen sich höchstens wieder einreden, dass hier ein paar neue Wünsche sind, denen man nachfolgen muss. Kurzum, Schopenhauer scheint fast so ein Disney-Publikum zu beschreiben, dass er auch den Erfolg dieses Konzerns ausmacht, immer wieder neue kleine Wünsche zu etablieren und immer Altbekanntes noch einmal zu variieren. Schopenhauer schreibt, wie als hätte er selbst schon Disney-Filme gesehen. Es ist wirklich unglaublich, wie nichtssagend und bedeutungsleer von außen gesehen und wie dumpf und besinnungslos von innen empfunden das Leben der allermeisten Menschen dahin fließt. Es ist ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken. Sie gleichen Uhrwerken, welche aufgezogen werden und gehen, ohne zu wissen warum. Und jedes Mal, dass ein Mensch gezeugt und geboren worden, ist die Uhr des Menschenlebens aufs Neue aufgezogen, um jetzt ihr schon zahllose Male abgespieltes Leierstück abermals zu wiederholen, Satz vor Satz und Takt vor Takt mit unbedeutenden Variationen. Wish ist eine solch unbedeutende Variation, die uns Disney darreicht. Wenn wir uns aber hingegen ein wahres Meisterwerk ansehen, dann finden wir vielleicht so etwas wie einen inneren Frieden, eine ästhetische Kontemplation macht sich breit. Bei Disney, da schauen wir nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.